Wir ist hier. Der Podcast für den Landkreis Cloppenburg.
Moin zusammen und willkommen aus dem Kreishaus an der Eschstraße, wie alle 14 Tage freitags. Ich bin Lars Kohs, freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute widmen wir uns einem Thema, das uns im Landkreis Cloppenburg quer durch alle Lebensbereiche begegnet. In Familien, in Nachbarschaften, in Tierarztpraxen und auch in unseren Behörden. Es geht um den Tierschutz, ein Bereich, der längst kein Randthema mehr ist, sondern ein gesellschaftliches Dauerthema. Ja, Haustiere gehören für viele Menschen zum Alltag. Doch die Herausforderungen rund um ihre Haltung und den Schutz der Tiere, diese Herausforderungen wachsen spürbar. Die Fallzahlen steigen, Einsätze werden komplexer und die Mitarbeitenden im Veterinäramt, die erleben Situationen, die sie emotional auch wie organisatorisch stark fordern. Was steckt hinter dieser Entwicklung? Warum nehmen die Probleme zu, obwohl die Zahl der Haustiere zuletzt sogar leicht gesunken ist? Und wie geht der Landkreis Cloppenburg mit dieser Dynamik um? Fragen, die wir klären werden. Und zwar mit Dr. Frank von Minden, amtlicher Tierarzt im Veterinäramt des Landkreises Cloppenburg. Moin, Herr Dr. von Minden, schön, dass Moin. Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Und wie immer auch mit von der Partie unser Landrat Johann Wimberg. Moin, Herr Wimberg.
Moin, Herr Kors.
Herr Wimberg, Tierschutz ist ein Thema, das viele Menschen bewegt. Welche Rolle spielt es aus Ihrer Sicht für unseren Landkreis insgesamt?
Er spielt deshalb eine große Rolle, weil Tiere, kleine wie große Tiere, das möchte ich mal salopp sagen, hier im Landkreis natürlich in allen Arten und Formen vorhanden sind. Und hier jetzt ganz konkret unser heutiges Thema, auch die Tiere, die zu Hause gehalten werden, Kleintiere, Heimtiere und auch Hobbytierhaltungen haben an Bedeutung zugenommen. Und das muss man leider sagen, nicht jeder, der sich ein Tier anschafft, weiß immer, was er da tut oder hat sich genau überlegt, welche Konsequenzen und Folgen das hat. Und da sind wir dann häufig auf dem Plan und müssen natürlich schauen, funktioniert das richtig und wird man dabei auch dem Tierschutz gerecht? Also diejenigen, die die Tiere halten, oder ist da vielleicht etwas ganz unüberlegt angegangen worden und am Ende ist das zum Nachteil des Tierschutzes?
Wenn Sie einmal auf die letzten Jahre schauen, wie hat sich die gesellschaftliche Sensibilität auch für Tierschutz verändert?
Also ich glaube, die gesellschaftliche Einstellung ist sensibler geworden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, und das hat insbesondere die Corona-Pandemie mit sich gebracht, haben viele gedacht, ach, ich schaffe mir mal ein Tier an, das ist doch vielleicht ganz schön, auch jetzt, wo man isoliert ist während der Pandemie. Aber das war häufig zu kurz gedacht und da sind viele Tiere ja quasi angeschafft worden, von denen man nach der Pandemie dann vielleicht nicht mehr wusste, was man damit anfangen soll oder sich über die Konsequenzen der Haltung nicht im Klaren war. Und das hat doch viele Probleme mit sich gebracht, sodass, wie gesagt, die Sensibilität der Menschen, der Gesellschaft an sich für Tierschutz durchaus gestiegen ist. Auf der anderen Seite aber auch die Kehrseite der Medaille in einem anderen Bereich der Gesellschaft nicht zu Ende gedacht war. Welche Verantwortung man sich anzieht, wenn man tatsächlich ein Tier anschafft, einen Hund beispielsweise, von dem man am Ende gar nicht weiß, wie man mit ihm umgeht. Und das Anschaffen eines Tieres, wir haben selber zu Hause einen Hund, fängt ja nicht mit der Anschaffung an und hört damit auf, sondern dann geht eigentlich die Verantwortung erst los. Man muss sich kümmern, man muss etwas für das Tier tun. Hundeschule und andere Dinge empfehlen sich häufig als sehr gut und richtig, aber viele machen eben halt nichts mit dem Tier. Und dann wundert man sich, dass das manchmal auch eskaliert.
Die Fallzahlen steigen, die Einsätze werden anspruchsvoller, ich habe es eingangs gesagt. Was bedeutet denn das für eine Verwaltung wie das Veterinäramt?
Ja, das ruft dann das Veterinäramt auf den Plan und vor allen Dingen da, wo das sichtbar wird oder wo vielleicht auch Leute sagen und auch aus der Nachbarschaft melden, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, könnt ihr euch nicht mal kümmern. Da hören wir den ganzen Tag nur den Hund bellen oder der wird eingesperrt gehalten oder nicht artgerecht wird mit den Tieren umgegangen. Dann sind wir natürlich im Geschäft und müssen schauen, ist da wirklich etwas angebrannt? Muss man etwas tun? Muss man vielleicht auch ein Tier dort entziehen? All das spielt in diesem Zusammenhang auch für uns und das Veterinäramt und die zuständigen Tierärzte eine große Rolle.
Herr Dr. von Minden, die Haustierhaltung ist in Deutschland ein Massenphänomen. Was hat denn den starken Anstieg während der Corona-Pandemie ausgelöst aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, in der Corona-Pandemie war wirklich die Einsamkeit der Leute bzw. das ständige Zuhause-Sein der Grund dafür, dass sie sich gedacht haben, ich habe Zeit für ein Tier. Und die Pandemie hat ja auch über 2 Jahre angehalten, sodass man da auch den Eindruck gewinnen konnte, dass es danach so weitergeht. Und ich glaube, man hat sich wenig Gedanken darüber gemacht, dass wenn man wieder seinen normalen Alltag begeht, dass man dann eventuell doch zu wenig Zeit für die angeschafften Tiere hat. Weil dann kommen wieder die Probleme, die man vorher hatte, die man während Corona ausblenden konnte. Und dann machen so Tiere eine Menge Arbeit. Wenn man in den Urlaub möchte, muss man den Hund irgendwie organisieren, ob man den mitnehmen, ob man den zu Bekannten bringen kann oder wo man den Hund in der Zeit lässt. Und da macht man sich, glaube ich, bei der Anschaffung, nicht jeder, aber manche machen sich dort bei der Anschaffung wenig Gedanken oder haben sich wenig Gedanken gemacht über die Zukunft dieser Tiere. Und man darf nicht vergessen, so ein Hund wird locker 15 Jahre alt. Das heißt, ich muss für die nächsten 15 Jahre die Versorgung sichergestellt haben.
Nun kann man ja immer noch sagen, beim Hund gibt es ja vielleicht auch noch hier und dort eine Hundepension. Das ist ja bei anderen Tierarten schon ein bisschen schwieriger.
Das ist richtig. Unterschätzen Sie die Kosten trotzdem nicht, auch von so einer Hundepension, wenn ich den unterbringen will. Das kommt ja noch zu meinem Urlaubsgeld dazu. Und ein weiterer großer Nachteil bei Tierhaltung allgemein in diesem Bereich ist, dass die Anschaffungskosten der Tiere relativ gering sind. Ich konnte relativ günstig Hunde kaufen vor Corona. Während Corona haben wir dann auch gesehen, dass die Preise enorm gestiegen sind. Wir haben teilweise für Mischlinge bis zu 3.000, 4.000 Euro bezahlen müssen. Da hat man auch die Nachfrage gesehen, die zu der Zeit an Hunden bestand.
Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen?
Die größten Herausforderungen für unsere Arbeit sind bei Tierarten, für die es keine gesetzlichen Vorgaben gibt, gerade im Hobbybereich. Je exotischer das Tier wird, desto größer wird die Herausforderung, weil wir müssen nachvollziehen, wie diese Tiere tierschutzgerecht gehalten werden. Und wenn wir keine Vorgaben dazu haben, müssen wir Gutachten ranziehen, wir müssen Experten ranholen. Das ist unheimlich aufwendig, das kostet viel Zeit und viel Geld, um diese Sachen voneinander zu kriegen. Und dann müssen wir gucken, wie diese Tiere tierschutzgerecht gehalten werden.
Werden Sie denn diese Tiere überhaupt gewahr? Müssen die denn gemeldet sein?
Nein, die müssen nicht gemeldet sein. In der Regel bekommen wir Anzeigen aus der Bevölkerung und dann fällt uns auf, wo irgendwas ist und wo irgendein Missstand ist. Bei Reptilien und Fischen kommen so gut wie keine Anzeigen, ganz einfach, weil die Tiere nicht gesehen werden. Ne? Mhm. Bei Hund, Katze oder alles, was draußen sichtbar ist, kommen natürlich viel mehr Anzeigen.
Viele Halter unterschätzen, Sie sagten es, Aufwand und Verantwortung. Wo fehlt es denn aus Ihrer Sicht am häufigsten an Wissen und Vorbereitung?
Es fehlt ganz einfach die Sachkunde. Man kann sich relativ leicht ein Tier kaufen. Online ist es überhaupt kein Problem. Sie können jedes Tier online bekommen, ohne dass groß nachgefragt wird, ob man Ahnung hat, ob man die Voraussetzungen dafür erfüllt. Und Leute finden Tiere ganz toll und möchten irgendein Tier haben, beurteilen das nach dem Aussehen, nicht nach seinem Wesen und auch nicht nach dem Aufwand, den die Unterbringung dann letztendlich mit sich bringt. Schaffen sich Tiere an mit so einem gefährlichen Halbwissen und merken dann später erst, dass da doch deutlich mehr dran hängt.
Seit 2023 steigen die Tierschutzfälle deutlich.
Ja.
Welche Entwicklungen beobachten Sie denn besonders?
Also uns hat es gewundert, dass die Zahlen so angestiegen sind. Das hat uns wirklich gewundert. Und deswegen hatten wir uns hingesetzt und geguckt, wie kommt das eigentlich? Also wir wussten, dass die Leute sich zu Corona viele Tiere angeschafft haben. Und wir sind auch davon ausgegangen, dass die Tierschutzfälle dann deutlich steigen werden. Wir hatten während der Corona-Pandemie sehr viele Anzeigen, so Kleinigkeiten, wo sich die Leute am Hundegebell gestört haben, wo die Leute der Meinung waren, der Nachbar geht nicht lange genug mit seinem Hund raus. So Sachen, man muss auch bei der Hundehaltung sehen, dass das, was in der Tierschutzhundeverordnung steht, wie ein Hund gehalten werden muss, nicht dem entspricht, was manche Leute sich unter Hundehaltung vorstellen. Es gibt die Zwingerhunde, es gibt Jagdhunde, Gebrauchshunde, also Hunde, die draußen leben, die sehr, ich sag mal, rustikal gehalten werden. Und es gibt den kleinen Chihuahua, der mit im Bett schläft und am Küchentisch isst. So, und wenn jemand so einen Chihuahua hat, dann hat er eine andere Vorstellung von Tierhaltung als ein Jäger oder ein Schäfer, der den Hund wirklich im täglichen Einsatz für seine Arbeit sieht. Nicht, dass er seinen Hund weniger gerne hat, aber der hält ihn einfach anders. Und da kriegen wir Anzeigen aus den verschiedenen Bereichen, dass Leute, die ihre Hunde gerne zu Hause haben und die sehr kuscheln, dann diese anderen Hunde oder diese andere Haltung nicht als tierschutzgerecht ansieht. Da hatten wir solche Sachen, dass das Hundegebell gestört hat oder so Kleinigkeiten halt. Das hat sich geändert. Wir haben jetzt deutlich schwierigere Fälle nach Corona bekommen. Wir haben aufwendigere Fälle. Wir haben viel, viel größere Tierzahlen. Ich bin teilweise selber erschrocken, mit welchen Tierzahlen wir es zu tun haben. Wir haben letztens eine Hobby-Kaninchenzucht kontrolliert und dort haben wir es dann plötzlich mit 61 Kaninchen zu tun gehabt, die wir fortgenommen haben. Das fand ich erstaunlich. Mit so vielen Tieren hatte ich gar nicht gerechnet. Auch dieses Animal Hoarding spielt bei uns im Landkreis nicht die übergeordnete Rolle. Wir haben also noch nicht diesen klassischen Animal Hoarder, aber wir haben die Anfänge davon. Und das ist ein Riesenproblem, auch für die Unterbringung der Tiere und für die Kosten, die dadurch für den Landkreis letztendlich entstehen. Ja. Auch wenn wir die Kosten versuchen, auf den Halter umzulegen, so gelingt das nicht immer.
Weil was sind denn das eigentlich für Kosten? Ich habe mal gelesen, im letzten Jahr gab es Kosten in Höhe von knapp 100.000 Euro.
Die größten Kosten entstehen durch die Unterbringung der Tiere. Je größer die Tierzahl, desto höher ist der Aufwand, diese Tiere unterzubringen. Wenn wir Tiere fortnehmen, bringen wir die aber grundsätzlich auch alle zum Tierarzt erstmal, lassen die durchchecken und versorgen die dann entsprechend. Und auch das verursacht enorme Kosten. Also die Tierarztkosten sind auch nicht zu unterschätzen.
Okay, das heißt, Sie selbst im Veterinäramt checken die nicht durch. Ich meine, Sie sind ja Tierarzt.
Ich bin Tierarzt, aber ich habe keine Praxis, ich habe keine Geräte, ich kann das alles, aber ich habe keine Möglichkeit, das umzusetzen. Und wir arbeiten mit den Praktikern draußen, wir haben viele verschiedene Tierarztpraxen draußen, wir arbeiten gut mit denen zusammen, die sind bereit, uns zu helfen und die untersuchen für uns die Tiere, machen die ganzen Untersuchungen und versorgen die dann auch hinterher, noch wenn die beim Tierheim sind oder wo die auch immer untergebracht sind, müssen die ja weiterhin versorgt werden. Das machen alles die Praktiker draußen.
Es gab 35 Sicherstellungen und Fortnahmen im Jahr 2025, um überhaupt mal so eine Vorstellung davon zu bekommen, wie sowas abläuft. Können Sie uns das mal schildern?
Wir müssen im Vorfeld Ermittlungen anstellen. Also wir kriegen zum Beispiel eine Tierschutzanzeige, wo auf irgendeinen Fall hingewiesen wird. Dann ermitteln wir, ob diese Tierschutzanzeige auch korrekt ist, ob da was hinter ist. Dann schauen wir uns die Sache an und dann kommt es so ein bisschen drauf an. Handelt es sich um einen Stall, wo wir einfach so reingehen können? Also das Tierschutzgesetz ermächtigt uns, manche Gebäude und Weiden oder solche Sachen zu betreten. In eine Wohnung kommen wir nicht so ohne weiteres. Da brauchen wir einen Durchsuchungsbeschluss, den beantragen wir dann beim Gericht. Dann bekommen wir den dann auch, wenn es genug Anhaltspunkte dafür gibt. Und dann bereiten wir eine Aktion entsprechend mit der Polizei und dem Tierheim oder irgendwelchen anderen Leuten vor, auch gerne Experten, die wir mitnehmen. Dann gehen wir mit Durchsuchungsbeschluss in das Haus rein und stellen die Tiere sicher, wenn es sein muss. Es kann auch sein, dass wir keine Tiere sicherstellen müssen. Aber in der Regel ist das, wenn wir einen Durchsuchungsbeschluss beantragen, dass dann die Situation auch so ist, dass wir die Tiere dort sicherstellen.
Wie gehen Sie und Ihr Team denn mit emotionalen Belastungen bei solchen Einsätzen um? Denn ich kann mir vorstellen, dass viele Tierhalter nun erst einmal verkraften müssen, dass ihre Tiere, die sie ja aus ihrer Sicht meinen, vernünftig zu behandeln, dass die doch sehr daran hängen.
Genau, das ist so. Tiere sind für Leute wie Kinder. Und wenn wir die einfach so wegnehmen, da ist eine hohe emotionale Bindung. Und dementsprechend haben die auch extreme Gefühle und Gefühlsausbrüche, wenn wir ihnen die Tiere wegnehmen. Das ist auch für die Mitarbeiter im Veterinäramt belastend. Solche Sachen wirken nach. Also man geht nicht nach Hause und sagt so, ich habe jetzt irgendeine Durchsuchung gemacht und habe Tiere weggenommen und dann ist alles vorbei. Also sowas wirkt nach. Und wir müssen die Felge ja dann noch hinterher aufarbeiten. Also die Schreibtischarbeit nach solch einer Aktion ist nicht zu unterschätzen. Die nimmt einen enormen Zeitaufwand in Anspruch und fordert einen wirklich emotional. Das ist nicht so, dass das einfach von einem abgeschüttelt werden kann.
Habe ich denn eine Chance als Tierhalter, der jetzt leider auf seine Tiere verzichten muss, diese Tiere wieder irgendwann zurückzubekommen? Gibt es da einen Auflagenkatalog? Und wenn ich sage, so, jetzt erfülle ich den, dann habe ich eine neue Chance?
Ja, nicht jedes weggenommene Tier ist eine Fortnahme. Wie gesagt, eine Sicherstellung dient erstmal darum, Beweise zu sichern. Das heißt, wenn ich irgendwo hingehe und Feststellungen mache, dann sichere ich die Beweise an dem Tier und kann natürlich auch sein, dass ich mich vertue, dass keine Beweise dran sind, dann bekommt der Tierhalter selbstverständlich sein Tier zurück. Oder er ändert die Haltungsbedingungen und auch dann kann er sein Tier zurückbekommen. Es ist nicht so, dass das Veterinäramt gerne Tiere haben möchte und die irgendwo einsammelt wird. Also das ist nicht der Fall.
Der Onlinehandel, erzählen Sie, macht den Tierkauf extrem einfach. Ja. Das hat wahrscheinlich unglaubliche Folgen für Ihre Arbeit, ne?
Das hat unglaubliche Folgen für unsere Arbeit. Das war zu Corona, also den illegalen Tierhandel gibt es schon die ganze Zeit, da brauchen wir uns gar keine Illusionen hingeben, aber zu Corona, als die Preise für die Hunde so extrem gestiegen sind und vor allen Dingen für alle Hunde, es geht nicht um Rassehunde, es geht wirklich um jeden, ich sag mal Straßenköter, der hatte, wenn er nur süß aussah und Welpe war, hatte der einen enormen Wert. Und wir haben viele Leute, die aus dem Ausland zu uns kommen, die hier arbeiten und danach wieder nach Hause fahren. Da ist überhaupt nichts dran und wenn in diesen Ländern auf der Straße ein Welpe sitzt, dann gehört der nicht unbedingt jemandem. Und so einen Hund einzupacken, mit dem Bulli hier rüberzukommen, den hier zu verkaufen, da hat man einen ziemlichen Gewinn gemacht. So haben wir die ersten Sachen festgestellt und es gibt auch eine sehr organisierte Szene, die momentan agiert. wo wirklich Hunde im Ausland gezüchtet werden und dann die Welpen eingeführt werden. Man kauft die relativ günstig ein und kann die dann hier sehr teuer verkaufen. Wir hatten anfängliche Preise von 200 Euro für einen Welpen im Ausland und einen Verkaufspreis von ungefähr 2000 Euro hier in Deutschland.
Ui.
Und wir sind jetzt im Ausland, sind die Preise gestiegen. Wir sind jetzt bei 500 bis 800 Euro für einen Welpen, wenn er einen besonderen Farbschlag hat. Die gehen dann hier für 2500 weg. Also die Gewinnmarge ist noch hoch. Mhm. Ja, und das lohnt sich natürlich. Und das macht uns die Arbeit ziemlich schwer.
Herr Dr. von Minden, lassen Sie uns mal über Hunde sprechen. Da bin ich auch den Landrat gleich einmal ein. Herr Wimberg, wenn ich richtig informiert bin, sind Sie Halter eines Labradors, korrekt?
So ist es.
Okay, wie würden Sie diese Rasse beschreiben?
Grundsätzlich ist das ein sehr familien- und freundlicher Hund, den man sehr gut halten kann. Aber ich sage auch immer, man kann aus jedem Hund auch etwas machen. Und häufig ist das Problem bei der Hundehaltung am anderen Ende der Leine, nämlich bei den Menschen und Haltern, die sich kümmern oder nicht kümmern. Auch ein Labrador kann aggressiv gemacht werden. Da darf man sich nichts vormachen. Wenn man nur sagt, ach, Labrador sind ja pflegeleicht und gut zu halten. Ja, grundsätzlich bringen sie gute Anlagen mit, aber man kann sie auch verderben, wie jeden anderen Hund auch. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, Zeit zu investieren. Nun muss ich in unserem Fall sagen, um mich hier nicht mit fremden Federn zu schmücken, das meiste, was den Hund bei uns auch wirklich auf die richtige Spur gebracht hat, habe ich meiner Frau zu verdanken, die mit dem Hund in die Hundeschule gegangen ist, schon als Welpe. Wir haben ihn als Welpen bekommen, um ihn in der Prägephase auch mitzunehmen und vieles dann auch gemacht und investiert.
Das heißt also, Ihre Frau ist der Alpha?
Genau, die ist quasi sozusagen okay. Alpha.
Wo stehen bei uns. Sie für den Hund, Sie denn? Unter dem Hund oder dazwischen?
Dazwischen, hoffe ich, würde ich sagen. Aber ich bin der zweite Ansprechpartner für den Hund.
Oder sind Sie Dosenöffner?
Und meine, ja, nee, Dosen gibt es bei uns nicht für einen Hund. Also insofern ist das so, dass ich die zweite Rolle da spiele, meine Frau die erste. Und die hat sich auch von Beginn an gekümmert, Gott sei Dank. Und das macht eben vieles aus, was auch den Hund am Ende prägt und ihn dann auch wirklich gesellschaftsfähig macht. Das heißt, ihn mitnehmen zu können, dass er überall mit hin kann, ohne dass das für Probleme oder aggressive Auseinandersetzungen auch im Umgang mit anderen Tieren passiert. Und das ist schon anfangs, glaube ich, ein bisschen, nicht nur ein bisschen, auch sehr anstrengend. Die ersten Wochen, Monate, das erste Jahr, sage ich mal, ist das anstrengendste. Und danach kann man viel Freude daran haben, keine Frage. Aber diese Zeit muss man sich nehmen und das ist auch, wie gesagt, gut investierte Zeit.
Haben Sie jemals über Dackel nachgedacht?
Nein, das spielte bei uns keine Rolle. Wir wollten tatsächlich einen etwas größeren Hund gerne im Hause haben und das ist, wie gesagt, dann der Labrador geworden.
Okay, wenn es um die Größe geht, jedenfalls was die Selbstwahrnehmung bei Hunden angeht, vor allem so die Größe, was das Selbstbewusstsein auch anbelangt, Herr Dr. von Minden, da sind Dackel aber ganz weit vorne, oder?
Dackel sind sehr selbstbewusste Tiere, definitiv.
Kennen viele von uns die klassischen bräunlichen Dackel? Es gibt die Raucherdackel auch noch zu denen, die ja auch für Jagdzwecke auch noch mit eingesetzt werden. Jetzt gibt es aber auch noch Tigerdackel.
Genau. Das ist ein Trend, der sich in dem, ich würde sagen, im letzten Jahr hat er sich besonders durchgesetzt. Tigerdackel ist eine besondere Farbvariante des normalen Dackels. Das beruht auf ein Gen, das sogenannte Merle- oder Merle-Gen oder Merle-Faktor. Sie kriegen Dackel raus, die so ein ganz besonders geschrumpftes Fell haben. Das ist bei der ersten Generation kein Problem. Das Problem ist, wenn sie zwei Tigerdackel miteinander verpaaren, dann haben sie einen Doppelmerle und das führt dazu, dass die Welpen blind und taub werden können. Das heißt, wir haben das dort mit einer Qualzucht zu tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute die Dackel kaufen, weil die so nett aussehen, also weil die so einen besonderen Farbschlag haben und sich über diese Sache gar keine Gedanken gemacht haben und da viele haben davon auch noch nichts gehört. Wir haben bei dem Dackel ein weiteres Problem. Wir haben dort diese typische Teckellähme. Das ist auch eine vererbliche Geschichte, wo es zu einem Bandscheibenvorfall kommt im weiteren Verlauf des Lebens des Hundes. Und wenn Sie einen Hund von einem seriösen Züchter kaufen, dann wird dieser Dackel vorher darauf getestet, beziehungsweise sie verpaaren solche Tiere in der Regel nicht. Wenn sie den vom illegalen Welpenhandel kaufen, dann ist den Leuten das egal. Es ist sogar sehr von Vorteil, Doppelmerle-Tiere zu verpaaren, weil sie dann mit Sicherheit viele Tierdackel hinten rausbekommen, die sie dann teuer verkaufen können.
Wie groß ist denn eigentlich das Problem des illegalen Tierhandels im Landkreis Cloppenburg?
Das ist groß. Das ist schon sehr groß. Das Hauptproblem ist, es ist illegal, es passiert ohne unser Wissen. Wir sind immer darauf angewiesen, Informationen zu bekommen.
Also beispielsweise auf Flohmärkten habe ich davon auch schon gehört.
Auf Flohmärkten haben wir eigentlich weniger Probleme. Solche Sachen passieren dort in der Regel nicht. Also wir haben zwar diese Parkplatzkäufe, wo wir dann hinterher angerufen werden und sagen, ich habe hier einen kranken Dackel gekauft oder nicht nur einen Dackel, sondern einen kranken Hund gekauft. Wo ich dann wirklich sagen muss, wenn man sich auf einem Parkplatz einen Welpen kauft, so leid es mir für das Tier tut, weil das ist natürlich krank, kann nichts dafür, aber die Leute sind letztendlich selber schuld, dass sie sich kranke Tiere kaufen. Ne?
Wie laufen denn solche illegalen Handel ab?
Der illegale Hundehandel läuft ab wie der normale Hundehandel. Man bietet bei Online-Plattformen einen Welpen an oder mehrere Welpen an. Dann wird eine Scheinwelt aufgebaut, es werden also gerne Strohleute genommen. Dort wird eine Mutterhündin ins Nest gesetzt, dann setzt man zwei Welpen dazu und sagt, diese Hündin hat diese Welpen geboren und dann kommen sie zu einem netten Einfamilienhaus und das sieht alles ordentlich auf und dann kaufen sie ihren Welpen und sie haben gar nicht mitgekriegt, dass hinten in der Scheune 30 weitere Welpen sitzen im Dunkeln und im Kalten und man versucht zu vermeiden, damit man das mal rauskriegt, dass es sich um einen illegalen Welpen handelt. Wenn ich mir einen Hund kaufe, dann kann ich natürlich mir den Züchter angucken. Ich kann gucken, ob das ein renommierter Züchter ist. Ich kann mir Unterlagen zeigen lassen. Das fehlt da. Ne? Also es sieht immer aus wie so eine Hobbyzucht. Irgendjemand hat gerade zufällig einen Welpen bekommen.
Okay, und deswegen gibt es keine Papiere.
Und deswegen gibt es keine Papiere.
Wie gehen Sie denn mit dieser Problematik um?
Also wir sind erstmal darauf angewiesen, Hinweise zu bekommen. Das ist das Wichtigste. Wir hatten vor kurzem einen Fall, da haben wir Hinweise bekommen, dass in irgendeinem Schuppen 30 Dackel gehalten werden sollen. Und dann sind wir der Sache nachgegangen und haben die auch gefunden. So, und dann haben wir die Tiere erstmal sichergestellt.
30 Dackel in so einem Schuppen.
Wir haben 16 Dackel gefunden.
Oder 16 Dackel. Ja. Das riechst du ja auch als
Nachbar. Nee, das riechst du nicht. Wir haben hier im Landkreis ja deutliche Abstände zu den einzelnen Häusern. Und das war ein sehr einsam gelegenes Haus. Da war der Stall noch ein bisschen weiter weg. Also die Türen von dem Stall waren zu. Wir haben den aufgemacht. Da standen 5 Pferde drin, komplett in Dunkelheit. Wir sind erstmal auf die Pferde aufmerksam geworden, weil da die Haltung auch nicht entsprechend war. Und während wir in diesem Schuppen gestanden haben, habe ich dann ganz hinten im Dunkeln eine Tür gesehen und bin durch diese Tür gegangen. Und dann hat sich ein weiterer Dunkelraum geöffnet, wo dann 2 Rotlichtlampen an waren als einzige Lichtquelle. Und da waren dann die ganzen Tiere untergebracht.
Was geht in solchen Momenten in Ihnen vor?
Emotional oder?
Ja, fangen wir mal mit dem Emotionalen an. Das ist wahrscheinlich das Erste.
Na, eigentlich nicht.
Echt, sind Sie so ein Kopfmensch?
In dem Fall ja. Also während ich die Sache mache, versuche ich sehr nüchtern zu bleiben. Man muss auch erstmal neutral bleiben und gucken, wie ist die Sache überhaupt. Nicht das, was ich als Erstes sehe oder den ersten Eindruck, den ich habe, der ist auch der richtige Eindruck. Sondern erstmal nehme ich die Sache neutral auf und kann das dann später bewerten. Und da bin ich wirklich, also dieser emotionale Tierschutz ist mir eigentlich fremd, sondern ich mache wirklich erstmal eine nüchterne Bestandsaufnahme und kann dann hinterher gucken, wie es wirklich ist. Und dann kocht es schon in mir. Das will ich gar nicht abschreiten. Aber vor
also Sie
Ort,
können auch hochfahren, ja?
Ja, ich kann auch hochfahren. Aber vor Ort versuche ich erstmal die Sache so aufzunehmen, weil vieles sich anders darstellt, als man es im ersten Moment sieht. Die Herausforderung ist noch eine andere. Sie fahren dahin. Wir fahren in der Regel zu zweit raus. So, wir waren also mit 2 Leuten vor Ort. Wir haben diese Feststellung gemacht. Wir hatten den Halter nicht da und haben erstmal nur diese Feststellung gemacht. Und dann sind die natürlich gezwungen, möglichst schnell zu handeln. Das heißt, sie müssen innerhalb von extrem kurzer Zeit die Unterbringung, wenn sie die Pferde sicherstellen wollen, der Pferde klären. Das heißt, sie müssen den Abtransport der Tiere klären innerhalb von wenigen Stunden und sie müssen auch die Unterbringung und den Abtransport der Dackel mal eben klären. Die müssen ja weiter versorgt werden. Wir haben den Vorteil, dass wir sowohl mit der Polizei als auch mit unserem Tierheim extrem gut zusammenarbeiten. Wir sind dann erstmal wieder weggefahren von dem Ort, damit wir dort nicht gesehen werden und auch keine Aufmerksamkeit weiter erzeugen. Haben uns dann in der Nähe positioniert und haben dann angefangen zu telefonieren. Und ich hatte innerhalb von einer Stunde die Polizei vor Ort und auch das Tierheim soweit vor Ort, dass sie die ganzen Tiere wegnehmen konnten, beziehungsweise mitnehmen konnten und dann auch erstmal tierschutzgerecht unterbringen konnten. Bei den Pferden, das haben wir nicht so schnell hingekriegt. Wir brauchen Transporter für die Tiere. Wir müssen dann auch Stellen finden, wo wir die unterbringen können. Das hat einen Tag gedauert. Ne? Dann stellen wir die Tiere vor Ort sicher, wenn wir den Halter finden, sagen, die sind hier sichergestellt, die dürfen nicht verbracht werden und holen die dann am nächsten Tag ab. Aber das Wichtige ist immer, schnell reagieren zu können und große Tierzahlen schnell unterbringen zu können. Und das ist eine echte Herausforderung.
Zum Landkreis Kloppenburg, aber auch eine ganz große Katzenschwemme. Die bringt die Tierheime auch an ihre Grenzen. Wie wirkt sich denn das auf Ihre Arbeit aus?
Wenn das Tierheim mit Katzen voll ist, können sie unsere Tiere nicht aufnehmen, wenn wir Tiere fortnehmen. Das heißt, wir müssen dann anderweitige Unterbringungsmöglichkeiten finden. Das ist dann ein enormer organisatorischer Aufwand, mit höheren Kosten verbunden, auch mit einem personell höheren Aufwand verbunden.
Kommen wir nochmal zu dem Thema Kaninchen, weil Sie das auch bereits erwähnten. Da gibt es ja nun sehr unterschiedliche Vorstellungen von artgerechter Haltung, habe ich so den Eindruck. Welche Fehler sehen Sie denn am häufigsten?
Fehler will ich gar nicht sagen, sondern wir haben eine unterschiedliche Auffassung von artgerechter Haltung. Wir haben die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wo Experten sitzen, die sagen, wie Tiere tierschutzgerecht gehalten werden, nicht nur Kaninchen, auch andere Tierarten, und die dazu Merkblätter rausgeben. Und die haben eine komplett andere, oder ich will nicht sagen eine andere, sondern sie haben eine erweiterte oder geänderte Sicht der Dinge zu der Kaninchenhaltung, wie sie früher war. Ich finde, wenn man hier bei uns im Landkreis, da sind sehr viele wildlebende Kaninchen auch, und wenn man einfach mal abends spazieren geht und sieht, wie diese Tiere über die Wiese rennen und wie viel Platz die brauchen und wie die sich verhalten, dass man so Tiere nicht in kleine Käfige von 1 Meter mal 50 Zentimeter oder so einsperren kann, müsste eigentlich jedem klar sein. Da gibt's halt von der TVT Vorgaben, wie so Kaninchen zu halten sind, und die entsprechen nicht den Vorstellungen, die andere Leute von Kaninchenzucht haben.
Sie sagen, das Veterinäramt arbeite heute oft im Reaktionsmodus.
Genau. Eigentlich haben wir eine Steuerungsfunktion. Das heißt, wenn ich einen Missstand feststelle, dann gehe ich hin und benenne diesen Mangel und gebe dem Halter auf, diesen Mangel abzustellen. Wenn das kleinere Mängel sind oder kleine Haltungsmängel oder so, dann ist das überhaupt kein Problem. Wir haben mittlerweile aber so viele Haltungsmängel bei einer Haltung, dass wir gar nicht mehr diese Pflegeverfügung ohne weiteres machen können, sondern dass wir dann Sicherstellung machen müssen. Das kommt immer häufiger vor, dass wir Tiere sicherstellen und erstmal wegnehmen müssen, um dann die Situation in Ordnung zu bringen.
Johann Wimberg, nach allem, was wir heute gehört haben, wo sehen Sie eigentlich die wichtigsten Stellschrauben, um den Tierschutz im Landkreis nachhaltig zu stärken?
Ja, das ist keine ganz einfach zu beantwortende Frage, das muss man ganz ehrlich sagen. Es muss eigentlich eine gesellschaftliche Sensibilität dafür ausgeprägt werden, was es heißt, Tiere zu halten. Und eine gewisse Leichtfertigkeit ist, glaube ich, an vielen Stellen unterwegs, wo man das, was man dann tut, wenn man sich ein Tier anschafft, nicht zu Ende gedacht hat. Das ist ja gerade auch deutlich geworden. Und deshalb glaube ich, man muss hier viel mehr, glaube ich, in den präventiven Bereich hineingehen, zu sagen, Leute, überlegt euch das gut, wisst ihr, was ihr da macht. Und dann gibt's natürlich immer Leute, wenn wir von dem ganzen Thema Qualzucht und das, was wir gerade thematisiert haben, nochmal ausgehen, die mit krimineller Energie unterwegs sind, die versuchen, das schnelle Geld zu machen und sagen, da ist mir Tierschutz völlig egal, Hauptsache ich kann dann schnelle und Profit erzielen. Die wird man schwer einfangen können, weil die mit einer ganz anderen Motivation unterwegs sind. Aber gehen wir mal von all denen aus, die dann am Ende der Kette so ein Tier übernehmen und kaufen. Die muss man eigentlich sensibilisieren. A, wollt ihr wirklich ein Tier haben und wisst ihr, was das am Ende des Tages bedeutet? Auch für den Fall des hier thematisierten Urlaubs, der Freizeit, die man hat, wo man vielleicht das Tier oder sich nicht um das Tier kümmern kann. Und vor allen Dingen auch bei der Frage, was für ein Tier kaufe ich da? Damit fördere ich ja am Ende der Kette auch Qualzuchten und andere Dinge, wenn ich mich dafür entscheide, ein solches Tier anzuschaffen, das aus einer solchen Qualzucht kommt. Auch da muss man, glaube ich, ansetzen. Mhm. Also ein Patentrezept gibt es nicht. Ich glaube, das ist ein ganz dickes Brett, was man da bohren muss. Und es dauert auch Zeit, bis dieses Bewusstsein, dieser Bewusstseinswandel da ist.
Es wäre grundsätzlich ganz gut, wenn man die Tiere nicht nach ihrem Aussehen aussucht, sondern ob die wirklich zu einem passen. Ne? Also nur weil der Hund mir gut gefällt, heißt es nicht, dass der ideale Hund für mich ist. Und an der Stelle fängt schon auch diese ganzen Sonderfarben. Da kann man eigentlich davon ausgehen, dass die alle mit irgendwelchen Problemen belegt sind oder viele mit irgendwelchen Problemen belegt sind. Und wenn ich da mich im Vorfeld schlau mache, ist dieser Hund, den ich mir da angeguckt habe, von der Art, wie er ursprünglich mal gezüchtet war, also von seiner Aufgabe überhaupt für mich geeignet. Wenn man sich da wirklich gute Gedanken drüber macht und eventuell auch bereit ist, dann von seinem ausgesuchten Lieblingshund abzusehen und eventuell auf eine andere Rasse überzugehen. Nicht für jeden ist ein Australian Shepherd geeignet oder nicht für jeden ist ein Schäferhund geeignet. Also wenn ich eine 20 Quadratmeter Wohnung habe, dann gehört da keine ausgewachsene Dogge rein. Ne? Also das ist einfach so.
Wäre schwierig, ja. Nun gibt es ja ganz viele Eltern, die sagen, Dr. von Minden, ach, wir möchten unsere Kinder gerne an Tiere heranführen. Welche Tiere, wenn man das denn überhaupt so sagen kann, eignen sich denn für Kinder? Goldhamster schon mal nicht, oder?
Nein, Goldhamster eignen sich in der Regel nicht so sehr für Kinder, weil sie nachtaktiv sind, weil sie gerne in Ruhe gelassen werden, die graben gerne in der Erde rum und sind eigentlich nicht so das Spielzeug für Kinder. Wobei Spielzeug, also eigentlich ist kein Tier ein Spielzeug für Kinder. Meerschweinchen und Kaninchen, auch wenn das gerne anders gesehen wird, mögen nicht so gerne angefasst werden. Gerade dieses fröhliche Quieken bei Meerschweinchen ist eher ein Zeichen, ist eher eine Abwehrreaktion, als dass sie sich darüber freuen, gerade angefasst zu werden. Das optimale Tier für Kinder ist meiner Meinung nach, und es hört sich wirklich komisch an, und da werden mir viele Leute nicht beipflichten, die Ratte. Die Ratte sucht gerne den menschlichen Kontakt. Die Ratte hätte eine ungefähre Lebenserwartung von 2,5 Jahre, wenn wir uns überlegen, wann unsere Kinder Tiere haben wollen. Das ist im Alter von 10, 12 Jahren.
Wenn man die frei durch die Küche laufen lässt, halten die vielleicht noch länger.
Ja, nee, nicht unbedingt. Die haben eine sehr kurze Lebenszeit. Wenn man sich Kaninchen kauft, dann hat man die in der Regel 6 bis 7 Jahre. So, wenn sie mit 12 Jahren Kaninchen kaufen, mit 16 hat ihre Tochter ganz andere Ideen, als sich um das Kaninchen zu kümmern. Dann kümmert sie sich um ihren Freund, um ihre Ausbildung, um andere Sachen. Und dann bleiben sie als Eltern auf diesen Tieren sitzen. Wenn sie bereit sind, diese Verantwortung zu tragen, super, tolle Tiere, kann man machen.
Ja, ein guter Hinweis, gerade was die Lebensdauer von Kaninchen angeht. Dann doch lieber eine Ratte, Herr Wimberg?
Da bin ich auch raus, weil dann haben wir es doch lieber mit unserem Hund. Aber ich war auch, glaube ich, nicht die Zielgruppe gerade, die angesprochen war.
Aber Tiere, wenn Sie jetzt plötzlich Ihr Herz für Ratten entdecken, eine Ratte bei Ihnen zu Hause, überhaupt diskutabel?
Ich glaube kaum. Also ich bin aber ziemlich sicher, dass mein Herz auch da diesbezüglich nicht in solche Richtungen schlagen wird.
Haben Sie Haustiere, Herr Dr. von Lien?
Wir haben einen Hund.
Welche Rasse? Jetzt sagen Sie nicht Dackel.
Nein, kein Dackel, ein Jagdhund.
Dr. Frank von Minden, herzlichen Dank für Ihre Einblicke und Ihre wirklich sehr wichtige Arbeit. Auch Landrat Johann Wimberg, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Gerne.
Und Ihre Zeit. Und Ihnen wieder danke fürs Zuhören. In 2 Wochen gibt es wie gewohnt eine neue Ausgabe von Wir ist hier. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie uns gewogen, wir hören uns.
Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Cloppenburg mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.